Ja, ihr Lieben, unsere letzte Einheit, wo wir einige Sachen aus dem Wort Gottes betrachten wollen. Und ich habe in so einem Seminar, der letzte zu sein, hat so einen Vorteil und einen Nachteil. Der Nachteil ist, dass man sich so vorkommt, eigentlich wurde ja schon alles gesagt. Eigentlich haben all die vorher etwas gesagt, gelehrt, gepredigt haben, das ist ja das, was ich auch irgendwie auf meinem Zettel habe, irgendwie auch für mich eine Rolle gespielt hat bei der Vorbereitung. Das ist das eine. Das andere ist, dass daraus eine große Sicherheit resultiert, dass du sagst, ja, die anderen sehen es auch so wie ich. Das ist eine sehr schöne Sache. Ja. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist, dass wir ja in diesen Tagen immer wieder mal euch gesagt haben, es fällt uns eigentlich schwer, die Geheimnisse Gottes in Worte zu fassen. Dass wir sagen, auf der einen Seite ist es so, dass eigentlich musst du gar nichts machen, außer an dem Weinstock zu bleiben. Und auf der anderen Seite haben wir auch Ermahnung ausgesprochen, haben gesagt, es ist schon etwas zu tun. Wir müssen schon fleißig sein, wir müssen schon dranbleiben. Und das hat mich auch ein Stück bewegt. Und ich möchte heute euch noch in der letzten Einheit ein Stück weit auf den Weg mitnehmen, um euch ein paar Dinge an die Hand zu geben, was denn zu tun ist, was ihr tun könnt. Wenn wir davon reden, es gibt so Bereiche, seid da bitte fleißig, seid da bitte aufmerksam, seid da nicht nachlässig, dass ihr ein Stück sagt, okay, jetzt habe ich, und das hoffe ich, dass das das Ziel und die Frucht dieser Lehre ist, dass jetzt habe ich etwas mehr ein Verständnis, was darunter zu verstehen ist, wenn die Bibel auch sagt, dass wir etwas tun sollen. Ich möchte zwei Bibelstellen die euch lesen und dann möchten wir aufgrund dieser Bibelstellen einen gewissen Zusammenhang betrachten. Was mich auch sehr gefreut hat, die erste Bibelstelle aus Apostelgeschichte 20, Vers 28, habe ich dann festgestellt, dass sie aus demselben Kapitel ist, wie der Jan gerade eben Bezug genommen hat über die Zusammenhänge und die Lehre über das Wort Gottes. Und auch mir ist da vom Geist Gottes irgendwas aufs Herz gekommen, dass wie Paulus eben zu seinen Freunden und Geschwistern, den Ältesten von Ephesus, einige Anweisungen gegeben hat. Ich lese mal Apostelgeschichte 20, den Vers 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und eine weitere Stelle in diesem Zusammenhang möchte ich lesen aus 1. Timotheus 4, Vers 16. Dort gibt Paulus dem Timotheus einige Ratschläge mit auf dem Weg. Und dort steht, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Nun glaube ich, gerade in diesem Kreis, wie wir hier versammelt sind, sind das jetzt keine Bibelstellen, wo ihr sagt, oh, noch nie gehört. Aber es gibt doch manchmal bei uns Dinge, wie wir diese Stellen immer hören. In welches Raster, in welche Tabelle, in welches Muster das oft für uns reinfällt. Und ich muss zugeben, bei mir sind diese zwei Stellen oft in dieses Raster gefallen und das ist nicht falsch, das ist richtig. Hier spricht Paulus davon, habt Acht auf die Herde und zu Timotheus, habt Acht auf die Lehre. Und schnell kommt bei mir diese Sache, oh ja, was habe ich zu tun, gerade als jemand, der in Verantwortung steht, was habe ich zu tun, um auf die Menschen aufzupassen, die alle so wertvoll sind, die Herde zu schützen und zu machen oder die Timotheus-Anweisung, ja, die gesunde Lehre, wir müssen die Lehre verteidigen. Und das ist richtig und das ist gut. Das sagt auch diese Stelle aus. Das ist in Ordnung. Aber wenn wir sie aufmerksam lesen, stellt Paulus in beiden Stellen etwas voran. Und zwar So habt nun Acht auf euch selbst. Dass Paulus mit dieser Anweisung natürlich auch einen Schritt weiter geht, habe Acht auf dich selbst und auf die Herde, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, zeigt uns deutlich, dass Paulus schon etwas in seinem apostolischen Weitblick sieht. Das ist nicht ganz so einfach. Wir müssen schon auf einige Dinge schauen. Da ist die Gefahr, dass da Wölfe kommen, es ist die Gefahr, dass da Irrlehren kommen, und es steht die Aufgabe dort, als besonders als jemand, der Verantwortung übernimmt und der auch in Leiterschaft zum Beispiel steht, dass wir dort eine herausgefordert sind und stark eine Aufgabe haben. Aber wir dürfen nicht vernachlässigen, dass dort steht, zuerst habe Acht auf dich selbst. Wenn du das tust, kommt der nächste Schritt und auf die Herde und auf die Lehre und auf dies und jenes, was noch so ist. Wenn ich das herausstelle, möchte ich nicht in dieser Lehre für die eine oder andere Seite Partei ergreifen. Das wäre völlig falsch, wenn wir, und das ist das, was eben, wo ich jetzt sage, da habe ich keine Scheide, mehrfach auf die Sache zurückgreifen, was alle vor mir schon gelehrt haben. Wenn wir auf die eine oder auf die andere Seite zu viel Betonung legen, dann passiert eben das, dass wir irgendeinen Ast zum Stamm machen. Wenn wir sagen, wir geben nur Acht auf die Herde oder auf die Lehre, kann das Schieflage bekommen. Es kann genauso Schieflage bekommen, wenn wir nur damit beschäftigt sind, auf uns Acht zu geben. Nur mit uns, wie geht mir's? Geht mir's gut? Mache ich keinen Fehler? Und ich möchte betonen und glaube, dass es das Wort Gottes sagt, sowohl als auch. Wir achten auf uns selbst, und das möchten wir ein Stück betrachten. Und dann versetzt uns das auch in die Lage, auf die Herde oder auf die Lehre oder auf andere Dinge Acht zu haben. Eine Sache, die ich noch ganz schnell an Anfang stellen möchte: Die Bibel wählt hier die grammatikalische Form, habe Acht auf dich selbst. Es ist letztendlich eine Anweisung. Dir steht nicht in beiden Fällen, du kannst auch ab und zu, wenn du gern möchtest, mal schauen, ob du auch auf dich Acht gibst. Es ist wichtig, dass wir Acht haben auf uns selbst. Natürlich in Diskussionen kommt dann schnell heraus, das verstehe ich jetzt nicht ganz, wieso Acht haben auf uns selbst? Macht denn das nicht der Herr? Es hört sich so gut an, und ihr habt jetzt keine Chance, mir zu widersprechen, weil ich habe das Mikrofon in der Hand und ihr müsst brav zuhören. Aber man könnte provokativ sagen, das ist schön und gut, was du hier erzählst, aber Psalm 34, Vers 16, die Augen des Herrn achten auf die Gerechten. Oder Jeremia 6, Vers 17, ich habe Wächter über euch bestellt. Wieso kommt jetzt der Widerspruch, habe Acht auf dich selbst? Und ich habe eine Antwort dazu gefunden, dass beides stimmt. Und was wir begreifen müssen und was ich glaube auch unsere Aufgabe ist, anderen zu erklären, weil diese Widersprüche oder diese Fragen werden auch von anderen an uns gestellt. Ja, was ist es denn nun? Habe ich Acht auf mich selbst? Sehe ich zu, dass mich keiner verletzt? Gucke ich, dass mir keiner zu nahe tritt? Oder macht das der Herr? Was ist jetzt richtig? Und ich glaube, wir müssen verstehen, es gibt verschiedene Bereiche in unserem Leben. Es gibt den einen Bereich, den ordne ich an in dem ganzen Thema Lebensübergabe, von neuem geboren sein, bekehrt zu sein, und die Frage, wer ist der Herr in deinem Leben? Wer hat das letzte Wort? Und ich glaube, nach der richtigen Entscheidung, nach einer richtigen Wiedergeburt, dann passiert in unserem Leben, muss im Leben eines jeden, und das müssen wir anderen auch abfragen, das müssen wir andere auch beurteilen, ob das bei anderen so ist, die vielleicht in unseren Gruppen uns anvertraut sind, hat da ein Wechsel in der Kommandozentrale stattgefunden. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Hat in der Kommandozentrale, hat die Position des Kapitäns, kann die Jesus einnehmen. Dann ist nämlich Jesus der neue Besitzer unserer Persönlichkeit, unserer Seele, unseres Geistes. Und dann trifft der ganze Bereich dazu, dass der Besitzer sorgfältig auf sein Eigentum achtet. Der Besitzer achtet mit seinen Augen auf den Gerechten, lässt dich nicht hängen, passt auf dich, auf, dass du nicht unter die Räder kommst, und hat Wächter über dich bestellt. Das ist der eine Bereich, wo wir sagen, Gott passt auf uns auf. Wir können nicht in dem Sinne die Verantwortung über uns übernehmen, dass nichts schief geht, dass wir keine Fehler machen und so weiter. Das ist der Bereich, den haben wir abgegeben an dem Herrn, und dort bewegen wir uns in diesem Bereich, wo die Augen des Herrn auf die Gerechten schauen. Aber es gibt noch einen zweiten Bereich, und der bleibt und der ist von Gott so eingerichtet. Das ist der Bereich unseres freien Willens und unserer eigenen Verantwortung. Das, was bei der Wiedergeburt stattfindet, ist etwas, wo wir mit freiem Willen entscheiden, wem ordnen wir uns unter. Und Gott lässt uns diesen Bereich, wo wir ein Stück weit unseren freien Willen behalten und entscheiden, was wir tun oder was wir lassen. Wir haben in gewissen Bereichen eine eigene Verantwortung. Und was Gott dort von uns sich wünscht, ist, dass wir mit dem Gehorsam zu seinem Wort, mit Gehorsam zu seiner Person, ihm letztendlich, ich nehme mal das Wort, wieder beschenken. Manchmal fragt man sich, was kann ich denn Gott geben? Es ist da alles so mickrig, meine ganze Person, mein ganzes Vermögen ist gegen Gott, und es ist auch so gegen Gott eigentlich wie ein Körnchen. Das ist nicht der Rede wert. Aber wenn wir das betrachten, dass Gott sagt, ich lasse dir ein Stück weit deinen freien Willen, dass ich sage, Herr, ich beschenke dich gerne mit meinem Gehorsam. Ich komme zu dir, weil ich dich liebe, weil ich deinem Wort gehorsam sein will. Und in diesem Bereich ist das es ist meine Antwort anzusiedeln, wo sich das bewegt, habe Acht auf dich selbst. Da gibt es ein paar Dinge, wie ich denke, über meine Gefühle, über mein Verhalten, wo es nicht einfach automatisch der Herr macht, dass das alles richtig geht. Dort müssen wir Verantwortung übernehmen. Und ich beziehe mich nochmal auf die Stelle, wo Gott sagt, ich habe Wächter über euch bestellt, in der Jeremia-Stelle 6, Vers 17. Wenn wir die weiterlesen, kommen wir zu einer dramatischen Feststellung, wo der Prophet sagt, aber ihr wolltet nicht. Und darin sehe ich diese Sache, dass wir eine Chance haben, etwas zu wollen und etwas nicht zu wollen. Gott sagt, ich habe Wächter über euch bestellt, aber ihr wolltet nicht. Also darin sehe ich das verankert, diese Sache, dass wir herausgefordert sind, angewiesen sind, habt Acht auf euch selbst. Gilt es nochmal kurz zu klären, ist das wirklich biblisch? Ich habe mir da ein Stück weit auch Gedanken gemacht, habe gesagt, Herr, ich möchte gern auch das sehen, ob das im Wort Gottes an mehreren Stellen noch hervorkommt. Ob das wirklich biblisch ist, auf sich selbst Acht zu haben. Und ich habe da einige Stellen gefunden, möchte vorher noch sagen, was ich nicht damit meine. Das habe Acht auf dich selbst, und ich denke, am Ende meiner Ausführung wird das für euch klar sein. Es soll nicht den Bereich von Unabhängigkeit fördern. Dass ich sage, aha, ich muss auf mich selber Acht haben und du hast mir nichts zu sagen. Ich komme dann noch drauf, um euch einige Sachen zu sagen, wie denn das aussieht, wenn ich auf mich Acht habe. Aber hier an dieser Stelle erst einmal nur die Grundsatzgeschichte, zum Beispiel ein Zitat, Psalm 39, Vers 2, ein Zitat von David: Ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Also dort haben wir einen klaren Hinweis, wie David das gelebt hat, der gesagt hat, ich will auf meinen Weg Acht haben. Und hier kommt schon hier geht das schon in die erste Richtung. Auf was hat er Acht? Auf was gibt David für sich Acht? Ich will Acht haben, dass ich nicht sündige. Ich will Acht haben, was ich mit meiner Zunge rede, was ich anderen weitergebe. Ich will meinen Mund im Zaum halten. Also das sind so einige praktische Geschichten. Und dann gibt es noch einen kleinen Hinweis, solange der Gottlose vor mir ist. Und ich kurz die Frage, wie lange sind Gottlose um uns herum? Solange, bis der Herr wiederkommt. Und so lange müssen wir Acht geben, dass wir nicht sündigen, unsere Zunge in Zaum halten und so weiter. Ja, ich gehe quasi noch einen Schritt weiter. Ich glaube, ich muss mich für das Acht haben auf mich selbst ein Stück weit entscheiden. Weil das Nicht-Acht haben geht von alleine. Passiv sein muss ich mich in der Regel nicht entscheiden, bequem zu sein, Menschenfurcht zu haben, Angst vor Fehlern, Streit und so weiter. Da nicht Acht zu haben, das geht von ganz alleine. Aber Acht zu haben, dass ich über solche Dinge nicht stolper. Acht zu haben, dass ich an solchen Stellen mir im Laufe meiner Nachfolge mir einige Automatismen angewöhne. Wie denke ich zuerst? Was mache ich zuerst? Bin ich zuerst beleidigt oder gehe ich zuerst zum Herrn? Also das sind so für mich die Sachen, wo ich sage, aha, merkt ihr jetzt langsam, was die Bibel dahinter verbirgt, wenn sie sagt, habe Acht auf dich selbst. In Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles andere behüte dein Herz. Und heute früh, wo wir gebetet haben, uns nochmal Heiligen Geist gefragt haben, was wir heute denn noch so bringen wollen, hat Iris auch zu mir gesagt, ja, das hängt ja damit zusammen, dass die Bibel schon sagt, behüte dein Herz und so weiter. Und ich dachte, ja, es steht auch in meinem Konzept. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Das ist auch eine Aufforderung. Wir haben da etwas zu tun, um das ist sowohl das eine, dass der Herr schon auf uns schaut und der Herr uns da hilft und da mit uns ist, uns bewahrt und behütet. Aber auch gerade in dem Bereich des freien Willens haben wir da ein Stück weit eine Verantwortung, da mitzugehen und da einige Dinge auch zu tun oder zu lassen. Und wenn wir das tun, so sagt die Bibel das, behüte dein Herz, denn von ihm, von dem Herz geht das Leben aus. Ja, da steht eindeutig drin, wir lesen das, die grammatikalische Form, wer soll sein Herz behüten? Du und ich. An dieser Stelle steht, mehr als alles andere behüte du dein Herz. Es gibt einen Bereich, wo wir schauen müssen, dass wir uns da nicht vergiften lassen, dass wir da keine bittere Wurzel haben. Ja, ich möchte jetzt mit euch mal ein paar Kennzeichen anschauen. Ich habe das hier so geschrieben in meiner Überschrift, ein paar Kennzeichen einer Abwärtsspirale, wo wir merken, oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich ein bisschen mir mal überlegen, Acht haben auf mich selbst. Was sollte ich jetzt tun? Und manchmal gibt es so Indizien, so kleine Gradmesser, die da so aufwachsen, die ersten Spitzen, wo ich sage, wenn das bei euch hochkommt, dann erinnert euch dran und sagt, ey, jetzt muss ich mal diesen Automatismus, ein bisschen Acht zu haben, das Richtige zu tun, jetzt muss das einsetzen. Und ich möchte noch davor sagen, diese Dinge, die ich nennen werde oder nennen möchte, auch wenn sie vielleicht nicht ganz vollständig sind, ich meine nicht, wenn diese Dinge mal vereinzelt und immer wieder mal auftreten. Also diese Dinge werden euch alle bekannt sein, sind auch mir bekannt und es ist normal, dass diese Dinge auftreten, diese Indizien, diese Kennzeichen, wo so langsam eine Abwärtsspirale einsetzen kann. Was ich meine, worauf ich hinaus will, ist, wenn diese Dinge sich zu einem Riesen aufbauen, wenn das dauerhafte Dinge werden und es mir immer schwerer fällt, dort gegenzusteuern, dann muss ich noch aufmerksamer sein. Also seid jetzt bitte nicht enttäuscht, sagt, ach, das kenne ich, den Punkt, den kenne ich bei mir und dann sind wir alle enttäuscht und sagt, oh, wie schlimm ist es um mich bestellt. Also es geht mir hier darum zu sagen, ist das etwas, was dauerhaft ist? Und deswegen können wir diese Liste so ein bisschen wie so ein kleinen Check-up
verwenden
und können so ein bisschen sagen, ja, okay, jetzt sollte ich ein Stück Acht haben auf mich selbst, weil ich sonst dann bald nicht mehr in der Lage bin, auf andere Dinge Acht zu haben, wie die Herde oder die Lehre und so weiter. Ein Punkt, der mir da gleich als erstes eingefallen ist, wenn du keine Freude mehr hast. Wenn sich das wirklich, und wie gesagt, ich sage das jetzt nicht immer nochmal dazu, also es geht nicht darum, wenn du mal einen Tag hast, wo du sagst, Mann, der Tag war heute irgendwie ein bisschen ein gebrauchter Tag, das darf passieren und es gibt eine Nacht, es gibt einen neuen Morgen, die Gnade ist neu und es geht weiter. Wenn du so damit umgehst und sagst, also heute habe ich mich darüber nicht gefreut, kein Thema. Also es trifft auf alle Punkte zu, aber wenn das so richtig dauerhaft wird, und da so ein Indiz, wenn gar keine Freude mehr da ist. Also für mich ist das zum Beispiel, ich mache dann nur noch Dienst nach Vorschrift. Weißt du was? Ich weiß, was andere von mir erwarten. Ich mache das einfach, denke nicht viel drüber nach und muss einfach gehen. Das können wir uns dauerhaft nicht. Wir müssen dann Acht haben auf uns selbst und müssen mit dem Herrn, und da komme ich dann im zweiten Teil noch dazu, wie das aussieht, was wir denn machen, damit sowas wiederkommt, damit die Freude wiederkommt. Aber das ist so ein Gradmesser, dass das nicht passieren soll. Also was da so rauskommt, wenn wir keine Freude haben, aber trotzdem irgendwie schon noch in der Gemeinde sind, am Herrn irgendwie bleiben und alles. Wisst ihr, was da rauskommt? Da kommt so eine Art mürrische Heiligkeit raus. Und diese mürrische Heiligkeit ist eigentlich davon gekennzeichnet, von dem Bemühen, aus eigener Kraft alles richtig zu machen. Was ist so ein Kennzeichen? Aus eigener Kraft alles richtig zu machen. Das ist alles anderes als mit Freude und mit Leichtigkeit. Und das ist das, was so ein Gradmesser ist, wenn das dort ist. Dort müssen wir gegensteuern. Auch Psalm 51, ich weiß es nicht genau, ob das jetzt von David ist oder von einem anderen Psalmisten, aber wir lesen das dort, dass Leute aus der Bibel auch darum gekämpft haben. Psalm 51, Vers 14 steht, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Also das ist nichts, was jetzt irgendwie aus der Luft gegriffen ist, sondern andere Menschen, Nachfolger, auch Vorbilder für uns, haben das gehabt. Und der biblische Standard ist einfach, dass der Herr will uns Heil geben und will uns Freude geben. Ja. Der nächste Punkt, der mir da eingefallen ist, der so ein Gradmesser ist, ob da was schief liegt, wo ich sage, ich muss anfangen, wieder ein Stück auf Acht zu geben auf mich selbst, wenn du keinen Mut mehr hast. Sicherlich ist die Sache mit dem Mut immer eine Herausforderung und für viele eine Überwindung, aber so ein Kennzeichen, wenn dich komplett der Mut verlässt, ist zum Beispiel, dass Entscheidungen liegen bleiben. Du müsstest eigentlich Dinge entscheiden. In deinem Leben müsstest du Dinge tun, Dinge in der Gemeinde, in der Hausgruppe oder wo auch immer. Und wenn dich der Mut verlässt, dann bleibt das alles liegen. Und auch Paulus hat das gewusst und hat zum Beispiel an die Gemeinde in Ephesus geschrieben und hat für sie gebetet, darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet. Also es begeistert mich immer wieder, dass in allen Bereichen des Lebens die Bibel irgendwo einen Finger draufgelegt hat. Ich habe noch nichts gefunden, wo die Bibel sagt, also mal ganz ehrlich gesagt, zu dem Thema hat die Bibel nichts zu sagen. Ich habe es nicht gefunden. Es hat immer was, wo ich sage, oh, das haben die auch erlebt. Und das hat Paulus auch beleuchtet. Das hat Jesus gesagt. Das steht in den Psalmen und so viele Dinge. Und hier habe ich so eine Stelle gefunden, ja. Paulus wusste um die Gefahr, mutlos zu werden und hat gesagt, ich bin da dran. Ich bete da für euch, dass das nicht passiert. Auch unter Bedrängnissen, auch wenn es ihm nicht gut geht, trotzdem hat er dafür gebetet, dass sie nicht mutlos werden. Ja, ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, wo ich dachte, was ist noch so ein Gradmesser, wo du aufpassen musst, wo du fleißig sein musst, wo du sagst, hier muss ich gegensteuern, ist zum Beispiel das Thema Unsicherheit. Der Teufel kommt, will dich verunsichern und bringt das in unsere Gedanken über das Thema Zweifel. Die Unsicherheit, Zweifel. Und ich will da auch nicht tiefer reingehen, weil wir auch zeitmäßig gar nicht die ganze Zeit haben. Aber Unsicherheit, Zweifel sind ein richtiger Türöffner für richtige handfeste Glaubenskrisen. Und deswegen ist mir es wichtig, euch noch zu sagen, dass ihr das in dem Fokus seht, habt Acht auf euch selbst. Wo ich sage, ey du, wenn das sich ausweitet, diese permanente Unsicherheit, wenn mich auch da die Gedanken nicht mehr loslassen, da muss was passieren. Auch ich nenne, ja, zum Beispiel, dass dann die ständige Angst da ist, etwas falsch zu machen und so weiter. Aber das sind alles solche Dinge, wo ich sage, das ist nicht der Weg, den der Heilige Geist mit uns gehen will. Lukas 24, Vers 38, Jesus sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Also hier sehen wir das wieder, dass auch Jesus gesagt hat, du, ich weiß, dass das passieren kann, aber wenn ihr mit mir unterwegs seid, wenn ihr mit mir an mir bleibt, dann werdet ihr auch Zweifel überwinden können. Und es gibt andere Bibelstellen, der Zweifler gleicht wie eine Meereswoge hin und her, rüber und nüber. Und dann gibt auch das, was ich gesagt habe, das eine dem anderen die Hand. Ne? Unsicherheit, kein Mut, ne? Keine Freude. Also das tut sich dann richtig ein bisschen verbinden und wird immer mehr zu einem Bollwerk. Und du hast manchmal den Eindruck, du kommst gar nicht mehr da heraus. Aber das, was der biblische Standard ist, ein Paulus-Zitat auch an Timotheus, so will ich nun, dass die Männer und ich denke auch die Frauen an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Das steht hier. Nicht nur fromm heilige Hände, damit das alle sehen, zu heben, sondern dass da noch mehr dahinter steckt. Ich erhebe auch meine Hände, ich bete dich an, weil Dinge wie Zorn oder Zweifel durch die Kraft Jesu zu überwinden sind und zu überwinden gehen. Ein weiterer Punkt, den ich euch nennen möchte, ist der ständige Kampf, geistig zu überleben. Wenn das richtig bei dir zu einer Alltagsgeschichte wird, dann musst du schauen, jetzt muss ich schauen, mit dem auf mich aufpassen. Das berührt dann auch, wenn man das kann ich heute nur anreißen, aber das berührt dann möglicherweise das ganze Thema Prioritäten. Was ist wichtig, was ist zu tun, was ist zu lassen, was muss ich jetzt, welchen Dingen muss ich Vorrang einräumen, damit ich auf mich selbst aufpasse. Nämlich dem Kontakt zum Herrn komme ich dann noch drauf und so weiter. Wenn wir uns in einer Phase befinden, diesen ständigen Kampf, um geistig zu überleben, dann glaube ich, werden viele merken, dass es so ein Gefühl ist, alles strengt an und es ist eigentlich alles viel zu viel. Wie ich vorhin schon gesagt habe, keine Freude, das gibt sich dann alles irgendwie die Hand. Und was dann noch passiert, wo wir dann sehr gerne so abstürzen, ist dann in Selbstmitleid. Wir schauen dann auf uns und schauen dann auf uns, wie schwer wir es haben. Und ich muss zu dem Thema Selbstmitleid sagen, was da ist. Selbstmitleid ist wirklich eine bittere Geschichte und in keiner Weise hilfreich, weil Selbstmitleid ist eigentlich darauf aus, von anderen Zustimmung zu bekommen und nicht von anderen Hilfe und Korrektur zu bekommen. Das ist das Selbstmitleid. Ja, siehst du nicht auch, wie schlecht mir es geht? Siehst du nicht auch, wie überanstrengt ich bin und wie viele Aufgaben ich habe? Und sieht denn das keiner? Und es tut so gut, wenn da einer kommt und sagt, ja, du Armer. Und es gefällt uns dann gar nicht, wenn dann einer kommt und sagt, sag mal, gemäß dieser Bibelstelle, habe Acht auf dich selbst. Was hast denn du in letzter Zeit zu diesem Thema getan? Habe Acht auf dich selbst. Das wollen wir dann gar nicht hören. Wir wollen lieber diese Zustimmung und diesen Selbstmitleidstrost. Also das sind solche Gradmesser, wo ich sage, solche Kennzeichen, wenn ihr sowas merkt, dann müssen wir gegensteuern. Und dann noch ein letztes Merkmal, ein Kennzeichen von so einer Abwärtsspirale. Und das halte ich auch für sehr, sehr gefährlich, ist das Thema Rückzug. Wir ziehen uns zurück, wollen mit niemandem mehr richtig Kontakt haben, weil uns sowieso keiner versteht, ne? Geht das Selbstmitleid wieder voraus und so weiter. Und das gehört echt zu dem falschen Weg. Und dieser Rückzug, meine ich jetzt diesen beleidigten, ein bisschen trotzigen Rückzug. Ich meine jetzt nicht, und da kommen wir jetzt im nächsten Punkt da drauf, es gibt eine Form von Rückzug, die damit zusammenhängt, auf mich selbst Acht zu haben. Diesen Rückzug hin zum Herrn zu schauen, an die Quelle und so weiter, wieder gefüllt zu werden. Was ich hier meine, was ich hier als negatives Indiz sehe, ist dieser trotzige, beleidigte Rückzug, weil ich der Meinung bin, mich versteht sowieso keiner. Oder weil ich einfach aufgegeben habe. Und wir kennen das, ich erwähne es nur mal kurz, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, aber Elias Rückzug vor Isebel war so ein Rückzug unter den Ginsterstrauch. Also wenn wir das aufmerksam lesen, er bat um seinen Tod, dass ihn der Herr hinwegnimmt. Das war die Endform von Rückzug, wo er gesagt hat, hier will ich nicht mehr weitermachen. Aber die Bibel fordert uns auf, und da nehme ich mal einen bekannten Vers und will da noch eine kleine Auslegung dazu geben. Die Bibel fordert uns auf, dass es wichtig ist, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Hebräer 10, Vers 25, wie es sich einige angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das umso mehr, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und diese Hebräerstelle 10, Vers 25, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, also uns nicht zurückziehen, wird, oder sagen wir es mal so rum, ist zu kurz gedacht, wenn wir sagen, das bezieht sich einzig und allein, bitte sei anwesend, wenn wir eine Versammlung haben. Wenn wir das im Urtext richtig übersetzen, dieses nicht fernbleiben, müsste man so übersetzen, dass wir etwas, das Fernbleiben ist gemeint, wie etwas links liegen lassen, etwas nicht mehr beachten. Und gemeint ist die Gemeinschaft als Lebensstil. Dem sollen wir nicht fernbleiben. Also nicht explizit der Veranstaltung, sonst müsste ich sagen, oh, was ist jetzt? Jetzt hat irgendwie meine Großmutter einen 99. Geburtstag, aber es ist Versammlung, ich kann jetzt nicht absagen, weil ich will ja nicht unbiblisch sein und ich will ja zur Versammlung kommen, sondern es geht hier um mehr. Es geht um das Fernbleiben von der Gemeinschaft als Lebensstil. Wir wollen in Gemeinschaft leben. Und wenn das nicht mehr da ist, wenn das so ein Kennzeichen ist, dann gibt es etwas, was wir tun müssen. Und jetzt möchte ich ein Stück weit ein paar Dinge euch nennen, wie das aussieht, wenn man auf sich aufpasst. Was tut man denn da? Was macht man denn da? Und wie gesagt, ihr werdet jetzt bei diesen Punkten, aber ich habe es nicht nochmal umgestellt, sehen, dass ich viele Punkte wiederhole von dem, was wir die Tage miteinander besprochen haben. Es ist wichtig, dass wir, ich habe vorhin von Automatismen gesprochen, dass wir gewisse Angewohnheiten haben, wie sich das anfühlt, was wir da tun, wenn ich sage, ich passe auf mich auf, in dem Sinne, dass mir diese ganzen Dinge, diese Abwärtsspiralen, dass ich dort nicht einen Weg dauerhaft gehe. Ne, habe ich also nochmal gesagt, es gibt schon einmal den Punkt, wo du sagst, oh, ich will jetzt keinen mehr sehen. Aber wenn du das dauerhaft, diesen Lebensstil verlässt, dann darf das nicht sein. Wie sieht das aus? Was tue ich oder wie tue ich das, auf mich aufzupassen? Und der erste Punkt, der mir da ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, das solltet ihr mit nach Hause nehmen, wie und wann passe ich auf mich auf? Und das ist ein Grundprinzip. Punkt 1, wenn niemand hinsieht. Das ist etwas, so ein Grundding, was wir uns angewöhnen müssen,
Nicht, weil ich jetzt irgendwie ein großes Problem habe und alle sehen's und dann müssen mir alle helfen. Du musst eine Art und Weise haben, wo du allein mit dem Herrn, wenn niemand hinsieht, dort diese Trainingszeiten hast mit dem Herrn. Ich musste da sofort nach, also sofort ist mir da eingefallen, diese Zeit von David auf dem Feld in Bethlehem. Wenn niemand hinsieht. Und das ist wichtig. Ich habe oftmals Gebetszeiten, ich habe oftmals Lobpreiszeiten für mich, die ich auch wirklich brauche, damit bei mir nicht diese Abwärtsspirale einsetzt. Und das fußt und basiert auf den Momenten, wo niemand hinsieht. Und wo das auch niemand weiß, und das ist gut, weil das muss Gott wissen. Weil es geht hier um Gott, um Feststehen in deiner Beziehung zu Gott. Es ist ein bisschen wie ein Krafttraining bei Sportlern. Wir wissen, dass jeder Sportler sich so im Speziellen für seine Sportart trainiert, aber ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich gehe mal davon aus, dass alle Sportler in der Basic zum Beispiel Krafttraining machen. Weil sie erstmal Kraft muss erstmal da sein. Ob sie dann später speziell für die Arme und später für die Beine, weil das ist eben ein Läufer und das ist meinetwegen ein Gewichtheber, das spezialisiert sich später. Aber diese Grundfitness müssen wir alle haben. Und die geistliche Grundfitness, die trainieren wir uns an, wenn niemand hinsieht. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, wenn wir in diesen Momenten sind, wo keiner hinsieht, wo ich mit dem Herrn, Axel hatte das gesagt, wo diese Dinge stattfinden, dieser Platz, der nur Jesus gehört. Glaube ich, gibt es einen wichtigen Aspekt, der da mit reinspielt, wenn ich auf mich aufpasse, ist die Frage der Motivation. Mit welcher Motivation, mit welcher Haltung gehe ich in diese Zeiten mit dem Herrn? Und dort habe ich mir aufgeschrieben, die Haltung und der Wunsch muss sein, mit Gott um seiner selbst willen Kontakt zu haben. Also das habe ich mir wirklich schon zu Hause vorher aufgeschrieben, bevor wir alle gelehrt haben. Aber das ist eine wichtige Motivation. Um seiner selbst willen. Nicht, weil ich Gebetsanliegen habe, die jetzt zu erfüllen sind, wo ich sage, ich muss dem Herrn meine Gebetsschollen füllen, sonst bekehrt sich der nicht und das nicht. Die Motivation, ein Teil unseres Kontaktes mit dem Herrn. Sicherlich gibt es Dinge, wo wir in Fürbitte gehen, wo wir in geistlichen Kampf gehen, wo wir im Lobpreis vielleicht dienen oder je nachdem, wo ihr eure Begabungen habt. Ein Teil dieser Zeit mit Gott muss sein, um seiner selbst willen Kontakt mit ihm zu haben. Und ich habe mir da hier nochmal so eine Frage aufgeschrieben. Hast du eine Spezialität mit Gott? Ich denke, das dürfen wir uns leisten. Etwas, wo du sagst, genau das mache ich. Das ist so meine Lieblingsspezialität. Axel hat es erwähnt, er geht gerne in den Wald, irgendetwas. Also ich bin gerne wiederum in meinem Zimmer, für mich ganz alleine. Hab da mal ein Buch, die Bibel oder meine Gitarre da und bin da einfach mit dem Herrn alleine. Aber du musst irgendwie wissen, so, das ist meine Spezialität mit dem Herrn. Ich bete gern in Sprachen, ich mache gern das und jenes, um einfach zu sagen, das ist um deiner selbst willen. Ja, also diese Sachen, die der Jan gesagt hat, das regelmäßige Wasserbad im Wort. Und damit kommen wir zu diesem Geheimnis. Stück weit offenbart sich das, wenn wir dort treu sind, das Geheimnis, wie das funktioniert, sich selbst zu stärken im Herrn. Das ist dieser Zusammenhang. Habe Acht auf dich selbst. Diese Fähigkeit, habe Acht auf dich selbst, das ist etwas, wo ich sage, ich habe entdeckt, offenbart bekommen, geschenkt bekommen von dem Herrn, was es heißt, sich selbst im Herrn zu stärken. Also ein Element unseres Aufpassens ist eben einsam mit dem Herrn in der richtigen Motivation, das Wasserbad im Wort und mich zu stärken im Herrn. Ja, das ist, wie gesagt, der nächste Punkt, da tut sich fast ein bisschen verdoppeln, also dieser regelmäßige Umgang mit dem Wort. Ich habe das gerade erwähnt, diese Stelle, dass dieses Wort, dieser regelmäßige Umgang mit dem Wort, das wie das Wasserbad ist. Und der Vergleich ist wirklich sehr treffend. Das ist, wir müssen uns quasi geistlich regelmäßig waschen. Das ist eigentlich das, was da stattfindet. Und wenn wir im Körperlichen das einfach mal ganz simpel übertragen, so 1-2 Tage geht's schon, wo es auch mal ohne Dusche geht, und dann fängt das an, dass du für deinen Nebenmann unangenehm wirst. Und ich glaube, im Geistlichen ist es nicht anders. Man kommt schon noch mal ein kleines bisschen, kommt man mal über mal so eine Durststrecke oder mal so einen Schritt, aber dann ist es für dich gesundheitlich, für die geistliche Gesundheit sehr wichtig und für deinen Nebenmann sehr angenehm, dass du regelmäßig gewaschen bist. Das meint das Wasserbad im Wort. Darüber kommt die Offenbarung, darüber kommen die Ermutigungen und die Hoffnung. Und da habe ich hier Apostelgeschichte 20, Vers 32 stehen, was der Jan vor uns hatte, dass das Wort des Herrn uns aufbauen kann, reinigen, Zuversicht geben kann, Lösungen geben kann. Ein wichtiger Punkt, der mir auf dem Herzen ist, euch mitzuteilen, wie das aussieht, auf mich selbst Acht zu haben, ist, achtet darauf, Teil eines Teams zu bleiben. Das ist genau das Gegenteil von diesem Rückzug, von diesem trotzigen Rückzug. Wir müssen, wenn wir sagen, ich achte auf mich selbst, dann achte ich darauf, Teil eines Teams zu bleiben. Und ich habe mal einen schönen Satz gelesen, weil der mich so angesprochen hat, weil es ist gut, ein Friedensstifter zu sein, weil es irgendwie liegt meiner Natur sehr nahe. Ich habe das sehr gern, wenn Frieden ist, und ich möchte gern ein Friedensstifter sein. Es ist gut, ein Friedensstifter zu sein, aber es ist noch besser, Teil eines Teams von Friedensstiftern zu sein. Und das sollten wir sein, gemeinsam miteinander ein Team von Friedensstiftern, und da spielt auch hinein, dass wir die gegenseitige Hilfe brauchen. Wir hatten das an mehreren Stellen heute und gestern schon uns quasi praktisch vorgeführt, dass es Momente gibt, wo wir alleine nicht ganz rauskommen, wo wir die Hilfe brauchen, unsere Geschwister, Brüder und Schwestern an unserer Seite. Und die Verantwortung, die wir haben, dass ich mich aus so einem Team, aus so einem Zusammenschluss, also im Verbund, nicht selbst ausschließe, leise weinend mich davon mache. Und das beginnt nicht damit, dass ich öffentlich sage, ich komme nicht mehr. Das beginnt mit einer inneren Kündigung. Das beginnt mit einer inneren Haltung, ich bin nicht mehr offen. Und das ist das, was ich glaube, was die Bibel meint. Habe Acht auf dich selbst. Weil wer soll das von unseren Mitgeschwistern wissen, dass der Andreas innerlich gekündigt hat und sagt, Frank vertraue ich nicht mehr, dem sage ich kein Ton mehr. Irgendwann, nach Monaten, kommt das vielleicht raus, dass mir manche Dinge vom Andreas sein Verhalten komisch vorkommen. Aber der erste Schritt liegt bei ihm, sich dazu für entscheiden. Lassen wir jetzt was zwischen uns kommen? Bin ich raus aus der Freundschaft und aus der Gemeinschaft oder bin ich nicht raus? Also das hat schon aktiv was damit zu tun, mit unserem freien Willen, wo ich sage, ich habe Acht, dass mir das nicht passiert. Weil ich bin mir auch bewusst, wie wichtig mir die Hilfe meiner Geschwister ist, wie wichtig mir das ist, dass ich da auch Gemeinschaft habe, dass ich da Korrektur habe. Und wir könnten jetzt viele Dinge biblisch noch anschauen, wie dass diese Offenheit ist auch Schutz, diese Gemeinschaft, Offenheit ist auch Schutz. Licht nimmt der Finsternis die Kraft. Das sind viele Komponenten, die auch biblisch zu belegen sind. Vielleicht einen Vers, den ich damals mal herausgreifen will, Psalm 32, Vers 3. Als ich es verschwieg, also als ich mich immer mehr zurückzog, über meine Sünden nicht rede, über meine Sorgen nicht rede und so weiter, da verfielen meine Gebeine durch meinen Gestöhn den ganzen Tag. Also David sagt ja etwas, das hat was mit mir gemacht, als ich gedacht habe, ich kann im Rückzug leben. Und als er gesagt hat, dann es geht ja auch dort um diese Stelle mit Nathan, wo er auch selber einen Fehler gemacht hat, als er dann offen war, wo er gesagt hat, Herr, vergib mir meine Schuld, ging es aufwärts mit ihm. Ja. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, was für mich dazugehört, auf mich selbst aufzupassen, ist ein gesundes Maß zwischen Arbeit und Ruhephasen. Also hier komme ich jetzt auf das zu sprechen, dass es schon eine Form von Rückzug gibt, aber in einem gesunden Maß. Und das müssen wir auch beachten. Wir können nicht permanent und pausenlos dienen, auch wenn wir das im Reich Gottes so nobel und edel, aber am Ende ist es oftmals nicht so nobel und edel, weil manchmal ist es vielleicht auch die Selbstbestätigung, weil andere sehen sollen, wie fleißig ich bin, und meine Sicherheit ist eben nicht im Herrn. Und dieses gesunde Maß an Arbeit, zwischen Arbeit und Ruhephasen, das fordert uns auch die Bibel auf, und für mich zählt das zu diesem Gebiet: habe Acht auf dich selbst. 2. Mose 14, Vers 14 steht: Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Also es gibt Momente, wo ich weiß, jetzt ist es mal nicht mehr gefragt, dass ich voll auf Angriff gehe. Jetzt ist es gefragt, den Herrn machen zu lassen. Jetzt ist es ein Stück gefragt, stille zu sein. Und letztens hatten wir es auch in unserem ältesten Team, ein Vers, der uns ganz auch wichtig geworden ist, in Jesaja 30, Vers 15. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen lege eure Stärke. Und das ist wieder, da sind wir wieder in einem Bereich, wo wir sagen, wir können euch das gar nicht alles erklären. Manches bleibt ein geistliches Geheimnis, was es zu ergründen gilt, was es irgendwie zu erforschen gilt für jeden Einzelnen von uns, dass eben Umkehr, Ruhe, Stillsein und Vertrauen Gott in Zusammenhang bringt mit Stärke. Wenn wir menschlich denken würden, würden wir Stärke im Zusammenhang mit Kraft und laut und vorne und voll drauf und boah, das ist Stärke. Und Gott sagt: Moment, bei mir im Reich Gottes funktionieren die Dinge anders. Ihr braucht dieses gesunde Maß, ihr braucht diese Momente des Stilleseins, auf mich vertrauen und der Ruhe. Und daraus erwächst euch eure Stärke. Ja. Und ein letzter Punkt, das ist eigentlich so ein bisschen ein Punkt, wie das aussieht, ob ich richtig auf mich Acht gebe. Das ist eigentlich gar kein Punkt, den man tun soll, sondern es ist so ein Gradmesser. Und zwar der Gradmesser ist: an den Früchten wird man es erkennen. An den Früchten, wie du dich innerlich fühlst, wie du innerlich mit Herausforderungen umgehst, daran kannst du ein Stück ermessen, ein Stück ablesen, wie es um dich bestellt ist, mit den Acht haben auf mich selbst im Sinne: ich bin nah am Herrn, ich bin nah am Weinstock, ich nehme meine Kraft aus dem Herrn. Dann wird es bei dir eben in die richtige oder in die falsche Richtung, es wird immer Früchte geben, weil wir werden immer Herausforderungen haben. Herausforderungen zeitlich, Herausforderungen, dass jemand uns vielleicht nicht lobt oder dass einer unseren Fleiß nicht sieht oder dass Dinge schief gehen oder dass wir auf Dinge warten. Und da ist die Frage: wie nah bin ich am Herrn? Habe ich wirklich Vertrauen? Habe ich wirklich Geduld? Oder sind dann meine Früchte sofort: das kann jetzt gar nicht sein und so kann das gar nicht weitergehen und jetzt muss doch mal was und jetzt... Das ist etwas, wo du letztendlich nur an deinem eigenen Leben, wenn du ehrlich bist zu dir selbst. Und das ist für mich auch so eine Geschichte, wenn die Bibel sagt: hab Acht auf dich selbst. Ein Stück weit im übertragenen Sinne auch zu sagen: sei ehrlich zu dir selbst. Steckst du die Dinge wirklich so weg? Oder krollt und rumpelt das in dir wie verrückt? Du machst lediglich Smiley Face, damit dich keiner drauf anspricht. Oder kannst du innerlich Dinge tatsächlich beim Herrn abgeben? Wir kennen alle den Vers: alle eure Sorge werfet auf den Herrn. Nennen kann der vielleicht speziell in dieser Runde mir wahrscheinlich jeder diesen Vers. Das ist keinem unbekannt. Aber die Früchte sind: kann ich Dinge wirklich abgeben beim Herrn? Oder hört das Denken nie auf? Die Sorge im Kopf, gibt es da gar keinen Frieden? Und dort hoffe ich, dass bei euch die Früchte so sind und sich so entwickeln, dass er sagt: ja, es ist eine unangenehme Sache, es ist tatsächlich ein Problem, aber der Herr ist drin, der Herr ist in Kontrolle, ich habe festes Vertrauen, der Herr wird auch nicht zu spät kommen und in mir machen sich die Früchte breit, wo ich sage, ich bin letztendlich sogar ein Stück weit froh, Gott wird es schon machen. Am Ende weiß ich auch, es ist seine Gemeinde und nicht meine Gemeinde. Gott wird sich kümmern. Und das muss irgendwie, wenn das ist so die Frucht, wenn ich in der richtigen Art und Weise habe, Acht auf dich selbst, auf dein geistliches Leben, auf deine Zweisamkeit mit dem Herrn, alles, dann wird Frieden und Ruhe sein, auch in deinen Palästen. Psalm 122, 7 steht, Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Das ist ein Wort auf Jerusalem hin, aber Jerusalem ist ja auch ein Sinnbild für die Heimat der Gläubigen in Christus. Und ist in Jesus Frieden in deinen Mauern, in deinem geistlichen Leben, ist da am Ende unter dem Strich, ist da schon Frieden. Sicherlich sind da Probleme, sind Herausforderungen, aber unter dem Strich bleibt Frieden, sichere Ruhe, weil ich weiß, ich bin im Herrn. Weil die Probleme abschaffen werden wir nie, solange wir auf der Erde sind, solange wir dem Herrn irgendwie dienen, wir werden die Herausforderung haben. Wir werden Enttäuschungen haben und wir werden was falsch machen. Jeder von uns, und ich bin da ganz groß drin, in Dingen falsch zu machen. Aber irgendwie muss ich wissen, am Ende ist es deine Ruhe. Am Ende ruhe ich in dir. Du bist mein Schutz. Und wenn wir das nicht haben, dann musst du irgendwo dir solche Ruhezeiten einrichten. Wenn du sagst, ich kann da nicht durchbrechen, dann musst du vielleicht das eine oder andere Mal für eine Zeit weglassen und musst sagen, das ist jetzt wichtiger. Auf mich selbst zu achten, nicht im egoistischen Sinne, sondern in dem Sinne, Gott muss wieder reden können zu mir. Gott muss wieder die Priorität haben und dann gehen wir weiter. Ich nehme noch einen kurzen Punkt heraus, wo ich der Meinung bin, dass wir uns da sehr gut prüfen können oder wie das aussieht mit dem Acht haben auf mich selbst. Und ich denke, das ist der Bereich, wenn Gott uns prüft. Prüfungen ist ein wichtiger Punkt, wo wir auf uns Acht haben müssen. Und zwar meine ich damit nicht so sehr Acht haben, dass du um alle Prüfungen drumherum kommst. Das wird dir nicht gelingen. Sondern Acht haben, wie du durch eine Prüfung hindurchkommst. Die Bibel gibt uns immer wieder den Hinweis, dass unser Herz geprüft werden muss. Weil am Ende bleiben wir Menschen. Wir sind, und ich bin davon überzeugt, dass ich von ganzem Herzen mich dem Herrn hingegeben habe. Und ich habe gesagt, ich bin dein. Und mach du bitte in meinem Leben, was dir gefällt. Und trotzdem stelle ich in meinem Herzen fest, dass ich ganz komische, in der Lage bin, ganz komische Gedanken zu denken. Und ich bin auch in der Lage, ganz komische Taten zu tun, die mir dann hinterher wieder leid tun. Obwohl ich wirklich überzeugt bin, ich habe dem Herrn alles hingelegt. Und er darf in mir machen, was er möchte. Aber trotzdem gibt es in meinem Herzen gewisse Dinge, wo ich mir angewöhnt habe, laut Psalm 139 zum Beispiel, zu beten, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf einem ewigen Weg. Und ich muss euch sagen, dieses Gebet bete ich oft und regelmäßig, aber es ist auch, ich sage mal, ein Stück weit ein gefährliches Gebet. Wenn wir das, stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Und wir sollten schon damit rechnen, wenn wir beten, erforsche mich und prüfe mein Herz, wie ich es wirklich meine, dass Gott dann auch sagt, okay, Frank, dann gebe ich dir mal eine Prüfung, dann will ich mal schauen, wie du da durchkommst. Und manchmal geht Gott Wege, wo er wirklich mit uns durch eine Prüfung alleine durch will. Manchmal, wir müssen das manchmal ein bisschen unterscheiden. Manchmal denkst du, meine Freunde lassen mich im Stich oder der oder jenige hat jetzt nur nicht richtig reagiert. Manchmal verwehrt Gott auch dem einen oder anderen das schnelle Eingreifen, damit es schnell wieder heile ist, sondern er möchte, dass wir ein Stück weit durchkommen alleine, weil er uns etwas lernen will, weil er mit uns weiterkommen will, weil er uns auf eine neue Stufe bringen möchte, weil er uns vielleicht beibringen möchte, ein Stück tiefer, wie es heißt, mich selbst im Herrn zu stärken und mich nicht nur auf andere zu verlassen oder was versteckte Motivationen im Herzen. sind. Gott will eben, ihm verlangt es nach Wahrheit im Innersten. Und es ist wirklich wichtig, wie wir durch Prüfungen hindurchkommen, weil das ist dann, und das ist mir sehr wichtig, dass wir ein Stück, wie soll ich denn sagen, ich möchte gern, dass ihr ein Stück weit vorbereitet seid, wenn Dinge wieder kommen. Wir werden jetzt, sicherlich, die Tage sind jetzt hier zu Ende, wir gehen wieder in unseren Alltag und es kommen Prüfungen und es kommen Dinge, die uns wieder auf die Probe stellen. Und ich möchte einfach, dass, oder ich wünsche mir das vom Heiligen Geist, dass da ein Stück in euch gewachsen ist, wo es sagt, Moment, Herr, du bist immer noch da, Herr, wie gefällt es dir, wie soll ich jetzt reagieren? Und ich möchte noch zum Abschluss eben zwei Bibelstellen gegenüberstellen, um euch da ein Stück weit eine Warnung und auch eine Ermutigung zu geben, wie man durch Prüfungen durchkommen kann und was man richtig oder falsch machen kann. Ich habe bei der Vorbereitung mir im 1. Samuel durchgelesen, im 13. Kapitel, die Geschichte von Saul und Sauls eigenmächtiges Opfer. Ich glaube, es war auch eine Prüfung für Saul, wo Gott schauen wollte, hey Saul, wie ist es um dich bestellt? Die Prüfung für Saul, glaube ich, war der Krieg gegen die Philister, gepaart mit der Verzagtheit des Volkes. Also es war wirklich eine missliche Situation für den armen König. Da gibt es ein Volk, was im Krieg gegen ihn aufsteht, was offensichtlicherweise stärker ist wie er. Und dann hat er noch seine ganzen Recken, die sich momentan gebärden wie Angsthasen. Und einer nach dem anderen die Flucht ergreift, dem Saul irgendwie in den Stich lassen. Und dann gab es eine Reaktion auf diese Prüfung. Und die Reaktion von Saul war, er hatte keine Geduld, er hatte kein Gottvertrauen und er hatte am Ende kein Gehorsam. Wir lesen das dann später im 13. Kapitel, wo Samuel dann sagt, weil du, König Saul, nicht gehalten hast, was der Herr dir geboten hat. Und er ist durch diese Prüfung eben gedacht, dass er so durchkommt, indem er schnell selber das Opfer bringt, indem er schnell selber dafür sorgt, dass es irgendwie geht. Und dann kommt der Samuel nicht und was, das war alles. Und dann hat das für ihn ganz schlimme Folgen gehabt. Wir wissen das am Ende, aufgrund dieser Herzenshaltung hat Gott über Samuel gesagt, ich will mir einen neuen König suchen, einen Mann nach meinem Herzen. Und genauso dieser Mann nach seinem Herzen, wir reden da von David, wie ihr sicher wisst, hatte genau solche Prüfungen gehabt. Er hatte Prüfungen und wir schauen uns mal zwei parallele Stellen an, die ich für eine Prüfung halte für David. Nämlich Saulus ist zweimal vergönnt gewesen, David ist es zweimal vergönnt gewesen, seinen Feind Saul kalt zu machen. Es war einmal in der Höhle von En-Gedi und es war einmal in der Wüste Sif, wo es ihm zweimal die Möglichkeit gegeben wurde, sich jetzt zu rächen und ihm und dieses Problem ein für alle Mal zu lösen, dass er vom König verfolgt wird. Und wir haben jetzt nicht die Zeit dazu, das alles im Detail zu lesen, aber wenn ihr das im 1. Samuel Kapitel 24 und Kapitel 26 zu Hause mal nachlesen wollt, werdet ihr finden, dass wiederum seine Helden, beim Saul war das so, dass seine Kriegsleute alle abgehauen sind, David seine Helden waren bei ihm und haben ihm noch kräftig Ratschläge gegeben. In einer Stelle, ich weiß nicht, ob es in beiden Stellen ist, aber an einer Stelle steht eindeutig, David, das ist deine Chance. Jetzt, wo ist dein Dolch? Los, du wirst doch nicht so dumm sein und dir diese Gelegenheit entgehen lassen. Löst das Problem. Und David hat sich anders entschieden. Die Prüfung für David war Hass, Neid von Saul auf David. Und es war eine anhaltende, ungerechte Verfolgung. So würde ich das zusammenfassen. Das war irgendwie die Prüfung für David. Und die Reaktion zweimal hintereinander von David war: Gottvertrauen, Gehorsam und Ehrfurcht vor dem, was Gott eingerichtet hat. David hat gesagt: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. David wusste mit Sicherheit, dass das Hass, Neid und Ungerechtigkeit ist, was ihm dort widerfährt. Da war nicht dumm, aber hat gesagt: Ich werde das nicht so tun, wie das mir sogar möglich wäre, sondern ich werde es so tun, dass sich der Herr dran freut und ich achte zuerst darauf, was ihm gefällt. David hat in gewisser Weise in dieser Situation das hinbekommen, diese Bibelstelle, die dann viel später im Neuen Testament kommt: Hab Acht auf dich selbst. Er hat nicht auf seine Kollegen gehört und auf seine Mitstreiter und hat gesagt: Das ist die Chance, sondern hat gesagt: Das lasse der Herr fern von mir sein. Ich will zuerst tun, was dem Herrn gefällt. Und dann wird der Herr das einrichten, was er will. Das hat er damals schon begriffen, ist für mich ein Riesenvorbild. Und ich glaube, das hat den David gestärkt, auch in seinem Charakter. Als Person und auch als geistliche Führungspersönlichkeit. Und ich denke, diese Charakterstärke, die Gott auch von uns möchte, die er herausbilden möchte, die bildet sich durch das Bestehen privater Kämpfe, durch das Bestehen dieser Prüfungen. Deswegen war es mir noch so wichtig, dass wir nicht gleich jede Prüfung als den großen Angriff vom Feind sehen. Das gibt es auch. Es gibt Angriffe vom Feind. Es gibt Dinge, die wir einfach im geistlichen Kampf einfach überwinden und abschmettern müssen. Aber es gibt auch Prüfungen, wo Gott schauen möchte, was tief in unserem Herzen ist und wie wir durch Dinge durchkommen. Und deswegen ist es mein Gebet und mein Wunsch an euch, dass ihr auf die richtige Art und Weise habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die der Herr euch anvertraut hat. Amen.